Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo mein lieber Hennes!
Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Blühende Landschaften, einer neuen Episode eures Lieblings-Ost-West-Dialogs. Hast du gemerkt, wie schön ich gegendert habe?
Ja, und es ist heute die 60. Folge.
Nein, Alter, das gibt's doch gar nicht.
60! Mann. Und alle Leute 60. haben zu mir gesagt, als wir beide angefangen haben, und dann habe ich gesagt, ja, wir reden über Ost und West, da sagten alle, naja, da seid ihr doch nach der 20., 30. Folge geht euch doch da die Luft aus. Und ich sage, nee, erst nach der 60. Folge.
Erstmal so nach der 60. Folge. Und zweitens, wenn wir beide zusammen sind, da muss erstmal ein Thema gefunden werden, wo uns die Luft ausgeht. Was?
Verstehen Sie?
Nein, aber das ist, ich habe auch gedacht, so 30 kriegen wir irgendwie so hin. Aber je mehr man drüber redet, umso mehr, denke ich, kommt auch raus, wie wichtig es einfach ist, dass wir über auch über Vergangenes reden. Wir reden sehr viel über Vergangenes, was in der Natur des Gespräches liegt, ja auch.
Ne? Ja.
Also ich sage nur das Beispiel, dass mich mal eine Frau mal angesprochen hat auf eine Autogrammkarte, auf meine aktuelle Autogrammkarte, als ich die signierte, als man noch Autogrammkarten signierte nach Auftritten, du erinnerst dich,
in dunkler Vorzeit. Ich kann mich kaum noch dran erinnern.
Dann sagte sie, ja, weil du nie Autogrammkarten signiert hast, und dann sagte sie zu mir, hören Sie mal, das Foto ist aber etwas älter, oder? Und ich sagte, ja, es ist in der Vergangenheit aufgenommen worden. Soll ich Ihnen ein Polaroid machen, ein frisches von heute? Weißt du, das ist, die Zeit ist so schnelllebig geworden, dass was gestern war, heute schon wieder ist, ne? Und wir kennen das natürlich auch.
Kalter Kaffee, ja.
Ja, aber wir kennen das natürlich auch, wir machen Pressefotos, wir machen Dings und Plakate und nach einem Jahr können wir die selber nicht mehr sehen, ne, weil wir ja selber drauf sind, ja. Aber für die Leute, die zu uns kommen wollen, da ist das ja was Besonderes, aber so dieser Anspruch, dass immer alles neu und frisch sein muss, wo ich denke, also Leute, also man kann doch nur über das reden, was vergangen ist. Man kann ein bisschen in die Zukunft gucken und was ist. Man kann über das reden, was vergangen ist und das, was jetzt ist. Das ist das, was die Menschen verbindet und das ist das, was wir in diesem Podcast machen wollen. Was verbindet uns eigentlich in diesem, und wir haben ein Thema, was wir haben mehrere Themen, aber ein großes Thema, was wirklich Gesamtdeutschland verbindet und was aus dem Osten kam, dazu später mehr, kleiner Teaser, fieser Teaser, lieber Thomas, aber lass uns doch mal anfangen mit einem lieben Gruß auch nochmal an unsere Patrons, an alle unsere Stützerinnen und Unterstützer bei Patreon. Ich habe jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr viele meiner Bücher, alles Wesentliche signiert, eingetütet und zur Post gebracht. Es gibt noch bis Ende Mai für euch die Möglichkeit, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, bekommt ihr von uns ein gratis Cartoon-Büchlein, alles Wesentliche von Hennes Bender. Ich habe es auch gezeichnet, falls jemand, es hat jemand gefragt, doofe Frage, hast du das auch gezeichnet? Habe ich zurückgeschrieben, ja, das ist eine doofe Frage, wenn auf einem Cartoon-Band Hennes Bender draufsteht. Habe ich das auch gezeichnet? Verdammt nochmal. Ich kann auch zeichnen, so. Und also wenn ihr Patreon werden wollt, dann werdet Patreon, bekommt ihr dieses Buch als Dankeschön, wenn ihr bereits Patreon seid und es noch nicht eingefordert habt. Schreibt einfach über Patreon, bitte, nur über Patreon, und ich signiere euch das auch mit, was immer ihr wollt, dem doofen Dicklappen oder was, keine Ahnung, schreibt ihr einfach und dann bekommt ihr das Porto frei. Wir übernehmen das Porto für euch als kleines Dankeschön an euch.
Ja, und vielleicht nochmal, grätsche ich nochmal rein. Also erstens, das Buch ist wirklich witzig und sehr, sehr originell. Und zum anderen, man muss ja immer wieder Patreon erklären. Also viele von euch haben es vielleicht irgendwo mal gesehen. Patreon ist sozusagen so eine Win-Win-Situation. Das heißt, ihr unterstützt uns Künstler, aber ihr bekommt auch was. Und das klingt natürlich ein bisschen schwammig. Man denkt dann natürlich gleich irgendwie 40 Euro im Monat und dem ist nicht so. Und ich möchte es jetzt ganz einfach mal aussprechen für läppische 3 Euro. Das ist, also es gibt 4 Level und das erste Level, das sind 3 Euro im Monat, bekommt ihr als Dankeschön von uns 3 bis 4 Tage vorher, vor der öffentlichen, also offiziellen Veröffentlichung, den Podcast. Plus, und das ist der Wahnsinn, der Extended Version. Das heißt, das sind dann 10 bis 20 Minuten mehr Material Bonus für 3 Euro. Dann gibt es das Level 2, da gibt es dann noch kleine Extras, dann gibt es noch Level 3 und 4. Guckt euch das bitte einfach mal an. 3 Euro im Monat, das ist ja noch nicht mal 1 Euro pro Woche. Und wenn man bedenkt, also wie viel kostet ein Döner? 3 bis 4 Euro? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon so lange
keinen Döner mehr gegessen. Ich weiß es nicht, ich esse keine Döner, aber da, ungefähr so ist das. Das ist also ein System, ein Prinzip, was sich jetzt natürlich in Corona-Zeiten für Künstler natürlich durchgesetzt hat. Am Anfang hat man auch gedacht, oh, soll man das überhaupt machen? Soll man das monetarisieren? Auf der anderen Seite verdienen andere Podcasts sehr, sehr viel Geld, indem sie, was weiß ich, exklusiv sind bei Audible oder bei so, ja.
Spotify,
die verkaufen dann quasi ihre Seele, also ihren Podcast, und den kann man dann nur noch da hören. Und dann hört man den mit Werbung. Um sowas zu umgehen, gibt es sowas wie Patreon, es gibt auch noch andere Sachen, wir sind halt bei Patreon. Und das machen sehr viele Kollegen auch, das macht auch Martina Brandl mit ihrem Drückzimmer Rekord.
Ja.
Nils Heinrich hat das auch, um da nur mal ein bisschen Werbung zu machen. Und das ist eine Art und Weise, ihr könnt Künstler damit unterstützen, vor allen Dingen Künstler, die gerade, was weiß ich, eben halt nichts anderes machen können als Podcast und online und digital, und dazu gehören wir auch. Aber lass uns noch mal, bevor wir auf unser Hauptthema kommen, noch mal über jemanden sprechen, der letzte Woche gestorben ist. Der nicht aus dem Osten kam, obwohl sein Name sehr Ossi klingt. Der Jim Steinman.
Was hat denn Jim Steinman mit unserem Podcast zu tun?
Moment mal, Jim Steinman war ein Gigant der Musik.
Ach so. Na stimmt, ja, hast du recht.
Also entschuldige mal, wir müssen mal ganz kurz jetzt mal hier Tacheles reden. Also wo wären wir denn ohne Jim Steinman? Jetzt fragen sich natürlich einige, wer war denn Jim Steinman nochmal? Jim Steinman war der Mann, der Meat Loaf produziert hat, der Bat Out of Hell geschrieben hat, der vor allen Dingen die 70er und 80er Jahre mit seinem Sound geprägt hat, der Sachen geschrieben hat wie Total Eclipse of the Heart von Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, dieses pathetische Paradise by the Dashboard Light, Two of Three Ain't Bad, weißt du, also und natürlich, und da kommen wir auch gleich noch auf unser heutiges Thema, auch ein Musical geschrieben hat, beziehungsweise ein Musical zusammengesetzt hat aus seinen Songs, nämlich Tanz der Vampire. Und Jim Steinman ist so einer, die Musik, die liebt man oder die hasst man, da gibt's nichts dazwischen.
Ja.
Oder?
Man kann sich eigentlich nur ergeben. Man kann nur die Hände heben und sagen, ja, ich bin dabei oder ich gehe sofort. Also es gibt da nichts dazwischen. Das ist so, man kann es jetzt gar nicht vergleichen. Jim Steinman ist, also mehr Pathos geht nicht. Das ist genauso wie Richard Wagner. Entweder magst du Richard Wagner oder du magst es nicht.
Und, also ich finde, Jim Steinman ist irgendwo zwischen Richard Wagner und Bruce Springsteen zu verorten. So irgendwo da ist er. Sehr amerikanisch, trat immer auf mit seinen langen, wallenden Haaren und seinen schwarzen Handschuhen und Rock'n'Roll Dreams come true und natürlich I would do anything for love and don't do that. Ne? Also so dieses und das war so ein absoluter Gigant, und zusammen mit Meat Loaf hat er einfach diese Einheit gebildet, und ohne Jim Steinman ist auch Meat Loaf nur okay, sag ich mal so. Und es gibt drei Bat Out of Hell Platten. Es gibt die erste, es gibt die zweite. Und dann gibt es noch eine dritte, die Meat Loaf ohne Jim Steinman gemacht hat. Die, ich glaube, Back into Hell oder irgendwie sowas. Die ist auch gar nicht so schlecht, aber da sind auch viele Jim Steinman Sachen drauf. Und er hat auch für Céline Dion geschrieben und dafür. Und auch, also, das ist so, also, ich sag mal so, auch so Rocky Horror mäßig. Weißt du, so Testosteron, Rock'n'Roll, Amerika.
Aber ich muss auch wirklich sagen, dass Meat Loaf und Jim Steinman gehören zusammen. Das ist so wie die Kessler-Zwillinge, weißt du? Also der eine geht nicht ohne den anderen. Weil das ist einfach, das gehört zusammen, so wie Pasta und Tomatensauce oder so. Das geht nicht anders, weißt du? Ja. Das ist so, weil Meat Loaf hat eben auch dieses Pathos in der Stimme und hat eben auch dieses Übersteigerte und dieses Große und dieses Pompöse. Und das hat Jim Steinman erkannt und bedient, beziehungsweise Meat Loaf hat das wiederum bedient. Die beiden haben sich auf eine geniale Art und Weise gefunden und einfach großartig ergänzt, ob man es mochte oder nicht.
Ja, das ist wie Bernie Taupin und Elton John und
ja.
du brauchst einfach einen Gegenpart und du brauchst jemanden. Und aber habt ihr denn so, das lief bestimmt, Jim's Meat Loaf lief doch bestimmt
in der DDR, oder? Doch, das lief, na klar. Ja. Also die Platte gab es nicht, aber das lief natürlich und das fanden wir auch alle ziemlich cool. Also ich habe zu der Zeit das nicht gehört, weil ich hatte da gerade meine Prog-Rock-Phase mit Genesis und Pink Floyd und Emerson, Lake & Palmer und Yes und Zappa und so. Da habe ich sowas nicht gehört. Aber das lief in der Disco rauf und runter, ist klar.
Ja.
Na, aber weil wir von Todesfall sprichst, es gab jetzt vor ein paar Tagen, also gestern, wir nehmen ja am Donnerstag auf, also am Mittwoch, ist ein großer deutscher Mime gestorben, wie du mitbekommen hast, wahrscheinlich Thomas Fritsch ist gestorben.
Ich wollte gerade sagen, redest du jetzt über Willi Herren, der auch leider gestorben ist, aber Thomas Fritsch.
Ja, aber das war ja kein großer Mime, das war ja ein Typ.
Willi Herren war ein Typ, genau, ja. Thomas Fritsch war ein großer deutscher Schauspieler, der 77 Jahre alt geworden ist. Ich bin ihm begegnet damals bei der großen Edgar Wallace Show mit Karl Kofe und Welke zusammen. Und Ingrid van Bergen war auch dabei, Chris Holland war dabei und Herbert Fuchs auch gestorben mittlerweile. Und Thomas Fritsch hatte damals den Lord Cockwood gespielt im ersten Wichser. Ja. Und Thomas Fritsch, wenn man sich die Fotos anguckt, auch die Fotos jetzt gerade, die kurz noch vor seinem Tod oder in den letzten Jahren aufgenommen worden ist, er war ja dement, er hatte immer noch dieses Jungenhafte.
Ja.
Das hast du aus ihm nicht rausgekriegt. Dieses Schelmische, dieses Jungenhafte um die Augen und er hat ja damals mitgespielt in der Serie Drei sind einer zu viel. Kannst du dich erinnern an Drei sind einer zu viel?
Nee.
Mit Herbert Hermann und Jutta Speidel.
Ja.
Das war so eine Serie und das war so ein Threesome quasi und man wusste nicht am Ende, mit wem ist Jutta Speidel jetzt zusammen, und am Ende war sie dann halt auch wie im echten Leben natürlich mit Herbert Hermann zusammen. Ich habe aber damals immer für Thomas Fritsch geroutet sozusagen, und natürlich habe ich mir damals auch alles...
Ich finde, dass Thomas Fritsch erstmal grundsätzlich ein toller Schauspieler, ein sehr attraktiver Mann, und was noch dazu kommt, und das bedauere ich zutiefst, weil ich ja selber jetzt ab und zu Hörspiele produzieren darf, mit einer wahnsinnig geilen Stimme. Also ich werde niemals vergessen, und damit hat er sich auch bei mir wirklich unsterblich gemacht, der Scar bei König der Löwen, wie er das spricht, also den Bösewicht sozusagen, das ist grandios.
Das ist Thomas Fritsch, natürlich ist das Thomas Fritsch, jetzt, wo du sagst, ja.
Ja, Jeremy König Irons der Löwen, Original, Scar, Thomas Fritsch, das ist sensationell. Und unser Freund Marty Fischer kann die ersten 10 Minuten von König der Löwen, also die Dialoge in- und auswendig, natürlich kann er das, inklusive natürlich auch Thomas Fritsch parodieren. Und es ist sensationell. Und was Thomas Fritsch da gemacht hat, und ich bedauere das zutiefst, weil ich natürlich auch immer auf der Suche bin nach tollen Schauspielern, die ich besetze für Captain Sharky. Ich habe jetzt, ich werde es noch nicht verraten, das verrate ich irgendwann in den nächsten 2-3 Wochen.
Ich weiß es schon.
Zwei großartigen Mimen verpflichten dürfen. Und der eine hat eine unglaubliche Stimme. Ja. Und der hat auch sofort zugesagt. Aber Thomas Fritsch war auch auf meiner Liste, weil dieser Mann, ähnlich wie zum Beispiel auch jemand, der völlig durchgeknallte und verrückte Ben Becker, der ja auch eine unfassbare Stimme hat, aber Thomas Fritsch war mir eben auch noch sehr sympathisch, und ich habe das gestern bei Facebook gelesen, bei Instagram habe ich es gelesen, da schrieb dann Tommy Krabbeis, der mit ihm zusammen die Märchenstunde auf ProSieben gemacht hat, der schrieb dann eben auch, der war warmherzig, der war nett, der war unkompliziert, ein super Profi. Und
eine tierische Ausstrahlung. Karl Kofe hat geschrieben über ihn. Also alle haben drüber geschrieben. Die drei Fragezeichen haben sich verabschiedet von ihm. Er war ja lange der Erzähler bei den drei Fragezeichen. Und wie gesagt, er hat eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt. Also ich habe mich kurz mit ihm, ich habe ihn nicht wirklich kennengelernt, aber wir waren in der gleichen Show zusammen. Und wirklich dieses Jungenhafte, ne? Also dieses Sunny Boy. Und das ist, wow. Also ganz großen Dank gute Reise, Thomas Fritsch. Und man sieht sich immer mehrmals. Wir haben vorhin über das Musical gesprochen, Tanz der Vampire. Es gibt noch jemanden, der ein Musical geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob du das jemals gesehen hast. Ein Musical mit dem Titel Das Elixier. Oder Elixier, ich weiß es nicht mehr genau.
Doch, ich habe davon mal gehört, und ich war sogar, du wirst lachen, mal zum Casting eingeladen nach Dresden.
Nach Dresden. Die Rede ist von Tobias Künzel, von den Prinzen. Ja. Und das ist eigentlich unser Thema heute. Wir wollten eigentlich, oder wir sind schon wieder fast am Ende, aber noch nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen Zeit, weil die Prinzen wirklich ein deutsch-deutsches Phänomen sind.
Ja.
Also die Prinzen kamen, erzähl du mal, du kennst die Prinzen ja auch persönlich. Ich kenne Tobias Künzel, den
kenne ich. Ich kenne die Prinzen persönlich, und es ist jetzt, ich will nicht sagen auf den Tag genau, aber doch eigentlich fast auf den Tag genau her, dass die Prinzen im Jahre 1991 sich die Prinzen nannten. Also sie haben 30-jähriges Bandjubiläum, obwohl sie eigentlich schon seit 1987 gab. Die Geschichte der Prinzen ist folgende. Ich war bei der Nationalen Volksarmee von 1985 bis 87 in Weißenfels. Und unter anderem waren da auch 3, 4 ehemalige Thomaner. Das ist der Knabenchor der Thomaskirche in Leipzig. Und die gründeten da eine Singegruppe, eine A Cappella-Singegruppe. Und ich gründete mit einigen Freunden dort eine Kabarettgruppe. Wir nannten uns die Spottschützen. Und ich weiß jetzt nicht, wie diese ehemaligen Thomaner sich nannten. Egal, diese Thomaner, man ahnt es gleich, waren der Sebastian Krumbiegel und, warte mal, wie hieß der andere? Ich gucke noch mal. Und Wolfgang Lenk und Jens Semtner. Und diese drei, die trafen sich da und gründeten dann, da war da noch ein Vierter noch dabei, die gründeten dann eine Singegruppe. Und wir haben dann bunte Abende zusammen gemacht. Das heißt, wir spielten irgendwie einen Sketch und dann haben wir umgebaut. Und in der Umbaupause sozusagen kam dann Sebastian Krumbiegel mit seinen drei Freunden nach vorne, natürlich im Drillig, logischerweise. Und dann sangen die Entchen vor Tharau oder ein Blues oder sie sangen, das wird dich erfreuen, My Generation von The Who auf A Cappella-Style.
Auch mit dem Bass-Solo.
Ja, ja, genau, natürlich. Und Generation, so, weil Sebastian Krumbiegel absolut tierischer The Who-Fan ist.
Ja.
Und das war sehr, sehr lustig und machte natürlich auch sehr viel Spaß. Und wir machten da bunte Abende in Weißenfels und wurden dann auch mal zu anderen Kasernen ausgeliehen, sozusagen, zum Amüsement der Offiziere. Und 1987 oder 88 begann ich dann Schauspiel zu studieren. Und es gab, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, da gab es den Künstlerclub Die Möwe. Der ist gleich um die Ecke von der Charité, also bei der Reinhardtstraße um die Ecke. Mhm. Und da waren dann, das war so ein Künstlerclub, da habe ich dann auch mal Heinz-Rudolf Kunze gesehen, der ging da was essen und da gab es dann eben auch Konzerte. Und da gab es dann mal einen bunten Abend und da traten drei Herren auf, damals waren sie noch ein Trio, die nannten sich die Herzbuben. Und die sangen dann lustige Lieder. Und im Jahre 1990 war es dann eben so, dass Annette Humpe die Herzbuben sah und hatte sofort eine Idee. Annette Humpe, die großartige Musikerin, Produzentin,
genau, ja. Schwester von Inga und Humpe.
Genau, Schwester von Inga Humpe. Und die ist ja 70 geworden, die Annette Humpe. Und also schon ein altes Leder.
Geboren so in Herdecke im Ruhrgebiet übrigens.
Stimmt. Ja. Und jedenfalls, die produzierte gleich die erste Sache. Und parallel aber gab es die Wildecker Herzbuben. Und dann sagte Annette Humpe, das geht nicht. Ihr könnt euch nicht die Wildecker Herzbuben nennen. Ihr könnt euch nicht die Herzbuben nennen, weil es gibt schon die Wildecker Herzbuben. Das geht nicht. Und so entstand dann eben der Name Die Prinzen.
Und die sind dann
durch.
Ja. Dankeschön. Danke, Sie hörten ein Lektorat von Thomas Nicolai.
Professor Dr. Dr.
Professor Dr.
Nicolai.
Augustus von Nicolai, der gerade uns belehrt hat, wie das halt war. Und ja, aber als die Prinzen halt auftauchten damals, es war ja schon so, ich muss das jetzt mal sagen, sie wurden ja doch so ein bisschen belächelt. Ja, weil sie kamen ja halt so ein bisschen, also A Cappella war noch nicht so, auch in der Kleinkunstszene noch nicht so etabliert. Und so.
Ja,
also ich kann mich in den 80ern nicht erinnern, dass es jetzt wie heutzutage an jeder Ecke A Cappella-Gruppen gab. Und zeitgleich mit den Prinzen tauchten ja die Fanta 4 auf, die ja einen ganz anderen Gegenpol bildeten. Also die waren ja cool und hip und bababa. Und die Prinzen hatten immer sowas, immer so ein bisschen was leicht Betuliches und auch so ein bisschen, ich glaube, sie standen sich damals auch so ein bisschen mit ihrem Können auch so im Weg. Also sie haben sehr, sehr, sehr schön gesungen und sehr, sehr, sehr harmonisch und so weiter. Und das war so ein bisschen so, ja, das ist jetzt aber gelernt. Das ist jetzt von der Akademie. Also sie hatten nicht so eine Street Credibility wie die Fanta 4 auch nicht Vorgaben zu haben. Die Fanta 4 haben ja auch von Anfang an gesagt, wir sind irgendwelche mittelständischen Schwaben aus Stuttgart und wir singen jetzt hier nicht über Ghetto, weil das kennen wir ja gar nicht, sondern aber also beide haben irgendwo einen Nerv getroffen. Und ich weiß noch, dass die Prinzen sehr belächelt worden sind, auch von mir, gebe ich zu. Die Ärzte haben sich auch sehr oft über sie lustig gemacht, auch auf Platten, auch verarscht, aber wir wissen ja auch, Verarschung und Parodie ist ja auch eine Form der Verbeugung. Mittlerweile, wenn man jetzt 30 Jahre, 40 Jahre zurückdenkt, denkt man, okay, da ist viel, viel Wasser die Ruhe runtergeflossen und die kennen sich alle und alles ist gut. Aber den Umschwung habe ich damals wirklich erlebt, als dieses Lied rauskam, alles nur geklaut von den Ärzten, wo ich dachte, oh, das ist jetzt richtig, das ist Pop, das ist richtig gut. Da war ja auch dann, oder alles mit dem Mund. Ja. Die Prinzen hatten ja zwei große Leute, die sie protegiert haben. Das war zunächst Udo Lindenberg und dann war Stefan Raab. Stefan Raab hat, glaube ich, eine Platte auch produziert. Das war die Alles mit dem Mund, die auch sehr, sehr toll war. Raab ist einfach ein geiler Musikproduzent, muss man so sagen. Verstehen Sie. Alles mit dem Mund und so, das fand ich total toll. Und vor allen Dingen dieses Alles nur geklaut, weil dieses Video so, so clever war. Weil sie da durch die ganzen Musikvideos durch sind und dann kam natürlich dann auch I Want to Break Free von Queen. Und dann habe ich so bei mir gedacht, ach, vielleicht sind die doch gar nicht so doof. Ich habe mir nie eine Prinzenplatte gekauft. Aber ich fand das auch irgendwie, ich fand es dann okay, weißt du so. Aber ich musste wirklich erstmal über meinen eigenen Vorurteilsschatten springen, zu sagen, ach, das sind so Ossis, die da so jetzt so singen, so.
Naja, ich glaube, dass die Annette Humpe das auf der einen Seite am Anfang total richtig gemacht hat. Aber dadurch wurde es eben doch so ein bisschen, gerade die ersten zwei Platten, also Gabi und Klaus und was war das dann noch hier? Küssen verboten.
Küssen ist bei mir nicht erlaubt.
Ja, Küssen ist bei mir. Also es war dann doch so ein bisschen, nicht will ich sagen Kindermucke, aber es war dann trotzdem so für die Kleinen, sage ich jetzt mal so, oder für die ganz, für die Teenager so. Und ich glaube, dass jemand wie Tobias Künzel, und deswegen ist Tobias ganz, ganz wichtig für die Band, dass der einfach dann einen anderen Schub reingebracht hat. Weil ich glaube, die Annette Humpe ist dann doch sehr poppig und dann doch ein bisschen sehr clean geblieben.
Ja.
Und das kam, glaube ich, den Mitgliedern der Band, also vor allem Sebastian Krumbiegel, in der Form entgegen, weil das waren ja, Kirchenchorknaben, die kamen von einem Kirchenchor.
Ja, genau, und das war das, also genau dieses, diese Anmutung hatte das so ein bisschen.
Diese Anmutung hatte das und Tobias kam aus einer völlig anderen Ecke, der kam von einer Band, einer, wie ich finde, und ich weiß nicht, ob das Tobias hört, aber er möge mir verzeihen, von einer wirklich grauenhaften Band, die hieß Amor und die Kids. Ich weiß nicht, ob du mal davon was gehört hast.
Nein.
Amor und die Kids, eine Band, die, ich muss es leider mal ganz offen sagen, die zu Recht vergessen ist. Die brachten doch tatsächlich in den 80er Jahren eine Platte raus und die hatte den lyrischen Titel No More Bockwurst. Und der,
kann man sich das angucken, also, auf YouTube?
Mit Sicherheit. No More Bockwurst.
Oh,
und da gab es auch einen Hit, No More Bockwurst, Amor and the Kids. Also der Frontman, der Frontsänger hieß Amor. Das fand ich schon mal total daneben. Es war so ein dicker, bärtiger Vogel. Und Tobias spielte Schlagzeug. Und der Hit war, komm doch mit zu einem Ritt auf dem Sofa. Und das fand ich dermaßen blöd und primitiv. Ja. Und dann dieser blonde, mähnige Typ am Schlagzeug, Tobias Künzel. So, und dann tauchte der auf einmal bei den Prinzen auf und dachte mir, irgendwie passt der gar nicht. Aber ich glaube, dass Tobias genau den richtigen Drall gefunden hat, dass die Prinzen, ich sag mal von einer Teenie-Band, das ist jetzt gemein, wenn ich es sage, aber von einer Teenie-Band zu einer Erwachsenen-Band wurden. Weil diese Songs, alles nur geklaut, das ist einfach textlich und auch musikalisch sehr pfiffig und sehr intelligent. Natürlich, das Video ist auch super und ich möchte auch gleich die Brücke schlagen zum aktuellen Song. Der aktuelle Song heißt ja Dürfen darf man alles, müssen muss man nichts, womit sie den Zeitgeist natürlich auf vortrefflichste Art und Weise eingefangen haben.
Ganz
und das
tolles
können sie.
Video.
Ja, ein ganz tolles Video. Ich habe auch nochmal geguckt, die neue Platte Krone der Schöpfung kommt am 21. Mai raus, also schon mal vorbestellen oder schon mal vormerken. Die wird mit Sicherheit toll werden, weil sie irgendwann angefangen haben, weißt du, das war ja auch auf den ersten zwei Platten, Küssen verboten, Gabi und Klaus und diese ganzen anderen, und das Schlaflied,
so
manchmal wird der liebe Mond, Millionär und so.
Das war so,
das
dieses,
ist dann trotzdem...
Dieses Genre, das hat mich total abgeturnt, weißt du?
Naja, und das war dann doch so Kinderliedermäßig, was ja nicht schlimm ist. Aber nee. Das Problem ist ganz einfach, wenn du so eine Kindermusik machst oder so eine, ja, sag ich mal, für junge Jugendliche Musik machst, ja. Die werden ja irgendwann mal 16, 18, 20 und dann hören die das nicht mehr. Also auch aus rein marketingstrategischen Gründen konnten sie sich das nicht leisten und sie haben dann einen ganz guten Twist hinbekommen, musikalisch wie auch eher inhaltlich, dass man sie ernst nehmen kann und Sebastian ist ja politisch sehr engagiert bei den Linken und hat ein fantastisches Leipzig-Lied rausgebracht, was ich schon mal gepostet habe, als wir über die Städtelieder gesprochen haben. Und es ist wirklich toll, was die machen. Und sie sind eben wirklich Handwerker. Also die liefern auf der Bühne live einfach exzellent ab. Und das ist super, was die machen.
Ich muss eins sagen, Tobias ist eine Drecksau am Schlagzeug. Es gibt nämlich ein, also wenn ich sage Drecksau, meine ich das nicht beleidigend, sondern der ist kackengeil am Schlagzeug. Das wusste ich nicht. Aber es gibt eine Duo-Platte von Tobias Künzel und Heinz-Rudolf Kunze. Die heißt Uns fragt ja keiner. Und da singen die halt Songs, die sie gemeinsam geschrieben haben und sie singen Songs, die gegenseitig komponiert haben. Also Heinz singt ein Lied von den Prinzen. Tobias singt Dein ist mein ganzes Herz. Es ist die beste Version, die ich kenne von Dein ist mein ganzes Herz als Piano-Ballade. Ja. Ganz toll. Und er spielt Schlagzeug dabei. Mit dabei ist noch Christoph Steinschneider von Fury in the Slaughterhouse. Sie singen dann auch ein Lied von Fury, also Don't Can't Forget These Days. Das war so ein Projekt, das lief nur, glaube ich, ein paar Monate. Und es gibt aber diese Duo-Platte, Kunze und Künzel, Uns fragt ja keiner. Und ich habe Tobias Künzel kennengelernt, nämlich, und jetzt darf ich auch mal ein bisschen Name-Dropping machen, auf dem 50. Geburtstag von Heinz-Rudolf Kunze, zu dem ich eingeladen worden war, weil ich habe einen Text über Heinz-Rudolf geschrieben in einem Booklet zu seiner CD, wie man so sagt, die Liner Notes. Da hat Heinz mich dann eingeladen und ich war, Heinz-Rudolf Kunze, und hab dann Martin Huch kennengelernt, seinen ehemaligen Gitarristen, der viele Jahre Fotos gemacht hat für mich auch und ein toller Fotograf.
Den tollen Kalender.
Tollen Kalender auch gemacht hat. Und auf jeden Fall war da auch Tobias Künzel. Und ich war so ein bisschen starstruck. Ne? Ich stand da in Hannover und ich war so ein bisschen so angespannt. Oh, die ganzen Stars. Und da steht Heiner Lürich, da steht Heinz Rudolf. Und auf einmal steht Tobias Künzel neben mir, zusammen mit Christoph Steinschneider. Und wir haben uns total nett unterhalten. Und dann wurde das Buffet eröffnet. Und alle drängten zum Buffet und Tobias stand neben mir und sagte, also ich habe 40 Jahre angestanden, das tue ich mir jetzt nicht an. Und in dem Moment hat dieser Mann mein Herz geöffnet, weil ich das so lustig fand und so trocken. Das war, also wir hatten einen richtig, richtig schönen Abend auch. Und dann habe ich ihn nochmal irgendwann mal zufälligerweise getroffen auf einer Raststätte, auf der Autobahn, wie man sich früher so getroffen hat, wenn man unterwegs war. Und da war er auch gerade mit seiner Band Schlagzeug spielen. Und ich finde es total toll, dass es die Prinzen immer noch gibt und dass sie jetzt diese Platte rausbringen. Hast du denn dieses Musical, wie ist das denn gelaufen mit Elixier?
Das war wohl irgendwie eine Wiederaufnahme von einem Dresdner Theater und der Intendant rief mich an und sagte, hast du nicht Zeit und Lust und so und das wäre wohl auch eine der Hauptrollen gewesen und Casting und so und ich hatte auch schon den Text da und ich glaube, ich hatte schlichtweg keine Zeit. Also es ging dann wirklich darum, dass es gab ja mal eine Zeit, da waren wir beide auf Tournee. Das war einfach, wenn man so wie wir beide auf Tournee ist, dann kann man eigentlich nur sagen, lass uns mal über Termine 2023 reden. Ja, weil letztendlich ist es ja meistens so, dass man fürs laufende Jahr und auch für das darauffolgende Jahr ist eigentlich immer alles schon dicht. So.
Ja, und da kann man dann eigentlich nur. Ja.
Und das ging dann einfach terminlich nicht hin. Aber ich habe zwei Dinge zu berichten noch zum Thema Prinzen. Ja. Ich habe die Prinzen ja parodiert. In meinem allerersten Programm habe ich die Prinzen singen lassen. Robert Neumann, mein Keyboarder, hat sich eine blonde, lange Perücke aufgesetzt, war also sozusagen Tobias Künzel. Und ich habe mir eine rote Pumuckl-Perücke aufgesetzt und ich spielte dann Sebastian Krumbiegel. Und wir sangen.
Einer der geilsten Namen überhaupt, finde ich. Sebastian Krumbiegel. Wir haben alle gedacht, wer nennt sich denn selber so? Der heißt so, glaube ich, wirklich. Das ist kein Künstlername. Ja. Sebastian Krumbiegel. So.
Und dann habe ich, das mache ich ja sehr, sehr gerne, ja, das ist, also stell dir vor, dieses Lied wird von dem und dem gesungen, ne? Also wie zum Beispiel mein Rammstein-Wiegenlied. Also was würde niemals Rammstein machen? Ein Wiegenlied, ein Schlaflied, so. Und da habe ich gesagt, jetzt nehme ich Sexy von Westernhagen. Sexy! Was von hast von du Westernhagen. Nur? Und da, Genau, von Westernhagen. Und das lasse ich von den Prinzen singen. Ja. Und der Robert hat meine Stimme gesampelt. Und dann singen die eben relativ trutschig und ein bisschen langweilig. Sexy, was hast du nur als diesem Mann gemacht? Ja. Und das kam immer sehr gut an. Aber ich habe Sebastian Krumbiegel dann als Dankeschön in der Form verewigt, und das weißt du auch, im dem Asterix-Band, den ich ins Sächsische übersetzen durfte, ja, Sklatschglei, ja, ja. Da gibt es nämlich den Wirt Krumbiegelix.
Ja.
Und der hat nämlich in Rom hat er eine kleine Taverne, und da kommt dann nämlich Asterix und Obelix hin und sagt, ja, ich bin Krumbiegelix, ich bin hier der Wirt, wenn ihr irgendwas braucht, müsst ihr euch nur melden. Und da habe ich dann Sebastian natürlich gefragt, habe gesagt, ist das für dich okay? Und da sagte ja. Sebastian, auf jeden Fall, endlich werde ich mal berühmt.
Super.
Ja. Ja.
Und haben denn deiner Meinung nach die Prinzen mit ihrem A Cappella, haben die das losgetreten, diesen A Cappella-Rausch, der ja dann in den 90ern, Mitte der 90er dann auch kam? Ich kann mich dann erinnern an Ganz schön Feist, ja?
Ja.
Die ja dieses dann auch immer, es ist nicht so, wie es ist, sie hatten ja auch immer so, Ganz schön Feist hatten ja auch immer so dieses...
Ja, die machen wir so, ja. Ja. Die gibt's ja noch, aber die sind jetzt zu zweit, die nennen sich jetzt die zweit, Feisten. Genau.
Ja, ja. Auch liebe Kollegen auch, aber sie hatten auch so ein bisschen so.
Ist es immer so ein bisschen, ja, so, ja, merkwürdig, die singen immer so ein bisschen so, ja.
Als würden sie gleich einschlafen, ja, ja. Aber, ja. Wenn ich heute denke, wie viele A Cappella Kleinkunst Gruppen es gibt, angefangen von Lalelu über Maybe Bob zu Basta zu da. Und das sind ja die auch immer meistens die Kleinkunstpreise dann gewinnen.
Immer.
Die oder die Klavierschwiegersöhnchen.
Ja. Die Bodo Wartkes dieser Welt, meinst
die,
du?
Die, ja, ja, und hier die ganzen Heinis da, ich sitze am Klavier, hallo, ich kann Akkorde in der richtigen Reihenfolge spielen. Ich schaue jetzt ganz hübsch hier.
Ich höre einen gewissen Neid aus deiner Stimme.
Nein,
einen gewissen
ich hab Missgunst. Auf sowas habe ich keinen Neid, nein. Nein. Nee, aber findest
nein, aber du, dass, ich weiß nicht, ich glaube, dass die Prinzen schon eine Tür aufgemacht haben
ja.
für A Cappella, weil
sie
das
haben sie leider nicht wieder zugemacht.
und die das ist das Problem. Weil sie, ich glaube, sie haben es rausgeholt von, sag mal so, also ich kannte A Cappella von den King Singers zum Beispiel, oder dann Ende der 80er kam dann diese wirklich sensationelle, wahrscheinlich immer noch die beste A Cappella, dann gab es natürlich Singers Unlimited in den 70ern oder die Hi-Los oder die Four Freshmen aus Amerika. Also es war dann so im Jazz mehr verhaftet oder im Pop, wie hießen die, Caravan of Love, da gab es da auch mal so eine englische...
Caravan of Love war von den House Martins.
Ja, das war das von den House Martins. Das war auch so eine A Cappella-Nummer, ne? Aber es war so im Pop.
Aber nur eine A Cappella-Nummer. Aber es gab noch, wie hießen die nochmal, die Only You gemacht haben, 83?
Genau, wie hießen die dann nochmal?
Only You, warte, ich guck mal gerade nach. Only
ja, guck mal.
You, Only You, Lied von Flying Pickets.
Flying Pickets. Genau. Ich glaube, mit denen ging es so ein bisschen los, dass das so in Richtung Pop ging. Weil bis dahin war das im Jazz, dann gab es natürlich diese fantastische A Cappella-Truppe Take Six, die also unfassbar sind. Und
es gab Bobby McFerrin.
Und es gab natürlich Bobby McFerrin, das ist aber ein einzelner Mensch, nur zu deiner Information. Das ist
genau,
nur einer, das ist nicht eine Gruppe.
Ich weiß, dass Bobby McFerrin ein einzelner Mensch
nur,
ist.
Das ist dir noch nicht
danke, dass du mir das jetzt... Was haben wir aus diesem Podcast gelernt? Bobby McFerrin ist ein einzelner Mensch. Dankeschön.
Ja, auch.
Bis zum nächsten Mal.
Learn and repeat. Ich glaube einfach, dass die Prinzen einfach weg vom Jazz und weg vom Pop hin zum Entertainment, weil eben auch zum deutschen, also das deutschen A Cappella. Es gab natürlich, man darf natürlich die A Cappella Gruppe, die Ur-A Cappella Gruppe nicht vergessen, die Comedian Harmonists.
Natürlich.
Und die auch so dieses Schlagerhafte hatten und auch dieses Volkslied und dieses Kunstvolle und so. Und diesen großen Bogen haben sie geschlagen und kamen dann beim Pop an, und dann kamen eben auch diese wirklich witzigen originellen Texte, und das war dann natürlich der Startschuss für ganz, ganz viele Kleinkunst-A Cappella-Truppen, die dann plötzlich uns allen die Kleinkunstpreise weggeschnappt haben.
Genau. Und Viva Voce fällt mir jetzt noch ein. Und jetzt, wo du es gerade sagst, die haben wirklich einen Trend damals losgetreten, die Prinzen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass auch, jetzt muss ich wieder auf Heinz-Rudolf Kunze kommen, bei dem 91er-Konzert, bei dem Brille-Konzert, endete das Konzert mit Dein ist mein ganzes Herz in einer A Cappella-Version.
Ja.
Und das war, und ne, wo man heute sagt, ach ja, komm, wir lassen mal eine A Cappella-Version machen. Ich glaube, da wäre früher ohne die Prinzen keiner drauf gekommen. Die haben das wirklich so, die haben A Cappella wirklich eingeführt in den deutschen
Pop. Ich glaube, dass es dann im Mainstream angekommen ist. Ich glaube, dass zum Beispiel, dass die Comedian Harmonists auch im Mainstream, also in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Aber das war eben das lag eben schon 40, 50 Jahre zurück.
Ja.
Und das hörten eigentlich nur noch Rentner. Und ansonsten hörte A Cappella eigentlich nur Jazzfans oder wirklich so Special Interest Leute. Und auf einmal war das dann so im Mainstream angekommen und auch in der Mitte der Gesellschaft, im Kleinkunst, nicht nur im Kleinkunstbereich, sondern dann eben auch wirklich im Popbereich. Und den Leuten wurde auf einmal bewusst, guck mal, die brauchen gar keine Instrumente, die stellen sie auf die Bühne, weil sie einfach handwerklich fit sind und weil sie was auf der Pfanne haben, können die das einfach machen. Wie geil ist das denn? Und das hat natürlich eine absolute Faszination, dass der menschliche Körper, dass man mit Lauten des menschlichen Körpers und natürlich, da gebe ich dir recht, da muss man jemanden wie Bobby McFerrin natürlich mit dazu nehmen, weil der auch großartig ist. Was man allein nur mit seiner Stimme vermag, was man da alles ausdrücken kann. Und das ist einfach wunderbar, wie immer, wenn man sich Kunst anschaut, wenn man Könnern dabei bei der Arbeit zusehen und zuhören kann, wenn man sagt, da sind welche am Start, die ihr Handwerk gelernt haben und die machen mich gerade glücklich. Das geht mir auch bei Büchern auch so, wenn ich gute Bücher lese.
Ja, aber das ist dieser Live-Moment und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass das wieder kommen muss, dass in dem Moment, wo wirklich, du hast ja auch schon mal A Cappella gesungen, ich habe auch schon mal A Cappella gesungen, es ist wirklich, man muss das wirklich können, das ist eine ganz hohe Kunst und weil du bist in dem Moment und du darfst dich nicht versingen und es muss passen und die Harmonien, die dürfen auch nicht zu weit auseinander sein, in dem Moment, wo du eine gute A Cappella Band siehst, 3 Leute, 4 Leute, 5 Leute, die dann zusammenstehen und in dem Moment wirklich singen, dann entsteht was und dann schwebt man so ein bisschen und das haben wir auch unter anderem den Prinzen zu verdanken. Gut, dass es sie gibt, dass es sie wieder gibt mit diesem wunderbaren neuen Song und ich hoffe, dass wir sie spätestens nächstes Jahr wieder auf der Bühne mal sehen können und einen ganz lieben Gruß an alle da draußen, die vielleicht auch unter der Dusche mal A Cappella singen. Und wir hoffen, ihr habt ein bisschen auch wieder was gelernt heute bei unserem Lerne-Podcast Blühende Landschaften, unserem Ost-West-Dialog mit Thomas Nicolai und Hennes Bender.
Und wir haben auch Vorschläge.
Ja.
Wir haben auch was über Jim Steinman gehört, der eigentlich gar nicht mit unserem Thema zu tun hat, aber der einfach wichtig ist für uns.
Oder? Jim Steinman, Regine Hildebrand, die Prinzen, das waren die Themen. Und wenn ihr wollt heute, wenn ihr wollt, dass wir mal über was anderes sprechen oder über was wir sprechen sollen, dann schreibt uns einfach über die diversen Kanäle, über Facebook, auch meinetwegen über Twitter, über Instagram. Instagram ist im Moment sehr, sehr, sehr schön, weil Thomas Nicolai mich gerade nachmacht und auch jeden Tag eine Platte postet, so wie ich auch ein Hörspiel postet. Aber Thomas postet sehr obskure Sachen, über die reden wir beim nächsten Mal bitte. Lass das bitte als Teaser. Ich habe das heute gesehen, was du heute gepostet hast. Ich habe gesagt, was ist das? Also folgt uns auch bei Instagram, Thomas und mir. Und wir reden dann beim nächsten Mal über... Na, das werden wir denn sehen, über was wir reden. Also es war sehr... So, wollen wir A Cappella enden? Dankeschön, liebe Hörer. Das üben wir nochmal. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.